guys. Yeah.
Hallo und herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 18. April 2025 und da gibt's eine Vielfalt an Themen und wir starten direkt. Das Bayerische Kultusministerium verweigert der linken Klimaaktivistin und gelernten Englischlehrerin Lisa Pöttinger die Aufnahme ins Referendariat. Begründet wird das mit dem Gebrauch von Begriffen aus dem linken Sprachgebrauch wie Gewinnmaximierung. Im Gespräch mit Radio Dreieckland betont Lisa Pöttinger, dass sie keineswegs gegen die Demokratie sei, sondern für mehr Demokratisierung. Dass der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei Florian Herrmann, CSU, sagt, wir wollen weder Kommunisten noch Nazis an unseren Schulen, sei geschichtsvergessen. Was ihr Halt gibt, ist die starke Unterstützung, insbesondere durch die Eltern des Kindergartens, an dem sie derzeit arbeitet.
Bayern verweigert dir die Aufnahme ins Referendariat. Und zwar wird der Staatskanzleichef Florian Herrmann, CSU, vom Bayerischen Rundfunk mit der Äußerung zitiert, wir wollen weder Kommunisten noch Nazis in unseren Schulen. Was sagst du zu dieser fulminanten Begründung?
Also ich finde, das ist wirklich eine Frechheit. Zum einen ist es total geschichtsvergessen, ne? Also Nazis haben KommunistInnen umgebracht damals und KommunistInnen waren die Ersten oder unter den Ersten, die Nazis bekämpft haben. Und auch heute, also was ist denn das für eine Gleichsetzung? Nazis wollen die Gesellschaft säubern, zünden Flüchtlingsheime an und irgendwie KommunistInnen kämpfen für eine gerechte Welt, in der ein paar Superreiche entmachtet und enteignet werden. Das kann man ja wohl nicht vergleichen.
Nun ist halt die Frage, worauf, also mal abgesehen davon, dass er das halt ein gewisses Bild vom Kommunismus hat, was ja auch durchaus eine unterschiedliche Bewegung ist, was er geht natürlich auf Grundgesetzbegründung. Hättest du grundsätzliche Schwierigkeiten mit den Grundsätzen des Grundgesetzes?
Also ich bin keine Antidemokratin, ich wünsche mir ja auch eine Demokratisierung der der Wirtschaft. Also ich wünsche mir eigentlich mehr Demokratie und ich finde, dass Kapitalismus die Demokratie untergräbt. Und was ich ja letztendlich gerade mache, ist, dass ich auf meine Grundrechte, die ja auch im Grundgesetz verbrieft sind, poche und eben gegen diese Entscheidung vom Kultusministerium klage, weil ich sie auch für antidemokratisch halte.
Wie steht es mit der Klage?
Also es ist so, dass wir jetzt mit dem Schnellverfahren erstmal durch sind und jetzt kommt es zur Hauptklage, in der es scheint sich jetzt mehr auf charakterliche Eignung zuzuspitzen, als dass sozusagen die Gerichte dieses Ganze, sie ist Verfassungsfeindin und so ein bisschen beiseite schieben, aber aus meiner politischen Tätigkeit eine Aussage über meinen Charakter treffen wollen. Und das ist, jetzt wird es auch irgendwie persönlich, ne? Gleichzeitig ist es auch, heißt es auch, dass wir schon gewissermaßen was gewonnen haben. Und da kann man natürlich gut dagegen vorgehen, weil ich habe etliche ehemalige Dozierende oder Praktikumslehrkräfte oder Arbeitgeber, die eben genau das Gegenteil einfach bestätigen können, weil die wissen, wie ich arbeite. Und meine Eltern im Kindergarten, die haben ja, also das ist eine Elterninitiative, das sind sozusagen alles meine Chefinnen, die haben ja sofort meinen Vertrag auch verlängert, als sie das gehört haben und haben auch einen offenen Brief eben an das Kultusministerium geschrieben, in dem sie sagen, dass sie sehr zufrieden mit meiner Arbeit sind und nie irgendwie das Gefühl hatten, dass ich versuche, ihre Kinder zu indoktrinieren und dass sie mich uneingeschränkt weiterempfehlen würden. Und das ist, finde ich, viel wert und das wird dann auch, glaube ich, so in den nächsten Schritten noch wichtiger werden.
Gucken wir ein bisschen drüber hinaus. Siehst du das nun jetzt als eine spezielle bayerische Entwicklung, CSU, oder dass jetzt wieder dieses mit den Berufsverboten wieder anfängt, was ja mal irgendwann in den 70er und 80er Jahren Furore gemacht hat, aber dann auch wieder aufgegeben wurde?
Also ich glaube, es kann schon als gewissermaßen Revival gesehen werden, aber auch als eine Kontinuität, weil es gab ja auch so immer wieder mal Fälle. Hm. Gerade führt ja auch zum Beispiel Hamburg, möchte wieder diese Regelabfrage einführen, bei der man eben gefragt wird, also ob man in irgendwie vom Verfassungsschutz, der ja selbst total problematisch ist, als irgendwie verfassungsfeindliche Gruppen eingestuft wird, ob man da dabei ist. Und ja, Bayern ist da gerade ziemlich stark dabei. Wir haben ja den Benny Ruth, wir haben den Gabriel Burgdorfer, wir haben mich und vielleicht auch noch andere Fälle. Aber es gibt ja auch also ne, den Luca in Hessen und gerade in Berlin ist es auch immer wieder, dass wir merken, dass immer mehr Leute aus dem öffentlichen Dienst raus fliegen, weil sie sich pro-palästinensisch äußern. Also gerade so in der Richtung tut sich auch immer mehr auf und ich glaube, das ist schon was, wo wir alle vorsichtig sein müssen, beziehungsweise uns darauf wappnen müssen, vor allem wenn wir jetzt einen Innenminister Dobrindt bekommen. Der wird sicherlich gerne bayerische Verhältnisse im ganzen Land schaffen. Und das heißt aber nicht, dass wir irgendwie politisch nicht mehr aktiv sein sollen, sondern vielleicht einfach ein bisschen ja, uns selber besser schützen, beziehungsweise dann auch geschlossener gegen Repression auftreten, um eben auch da dem eine Stärke entgegenzusetzen.
Würdest du einen Herrn Höcke als Geschichtslehrer akzeptieren?
Also ich glaube, ich will mich jetzt nicht allgemein für ein Berufsverbot gegen irgendwen aussprechen, weil das eine repressive Maßnahme ist, die vor allem, wenn sie von einem kapitalistischen Staat ausgeht, einfach so oder so Linke stärker treffen wird. Aber ich finde es natürlich eine Frechheit, dass jemand wie ich oder der Benny oder der Luca oder wie sie alle heißen, Berufsverbote bekommen, während ein Mensch, den man wirklich als Faschist bezeichnen darf, und das heißt ja wirklich was, einfach sich weiterhin als Geschichtslehrer bezeichnen darf. Und da gibt es auch mehrere Fälle. Es gibt auch hier in München einen Fall vor dem Gericht, vor dem Amtsgericht, wo ein Vergewaltiger für seine Vergewaltigung nur 11 Monate auf Bewährung bekommen hat, weil man Angst um seinen Beamtenstatus hatte. Und das ist einfach eine Frechheit. Und da sieht man, wie mit zweierlei Maß gemessen wird.
Möchtest du noch zum Abschluss was sagen?
Ja, ich glaube, das, was uns sehr wichtig ist, also ich bin ja nicht alleine, sondern in einem Soli-Kreis und habe total großartige UnterstützerInnen. Was uns, glaube ich, einfach total wichtig ist, immer wieder zu betonen, ist, dass das, was ja in dieser Begründung steht, dass jemand, der gegen Kapitalismus auch automatisch antidemokratisch sei, dass das Quatsch ist. Also Kapitalismus und Demokratie ist nicht dasselbe. Es gibt kein Wirtschaftssystem in der Verfassung. Die bayerische Verfassung spricht sogar davon, dass die Wirtschaft auf das Gemeinwohl ausgelegt sein muss. Und damit würde ich eigentlich sagen, dass der bayerische Freistaat die ganze Zeit selbst seine Verfassung bricht. Und ich glaube, das ist wichtig, immer wieder zu betonen. Also das, was wir tun, wenn wir antikapitalistisch sind, ist nicht falsch, sondern ist eigentlich total den Menschenrechten verschuldet und sollte deswegen nicht kriminalisiert werden.
Schwindende Überlassung von kostenfreien Verhütungsmitteln in Freiburg. Eine Nachricht aus der Sitzung des Sozialausschusses in der vergangenen Woche. Im Jahr 2011 beschloss der Gemeinderat von Freiburg, die Abgabe von Verhütungsmitteln an vor allem Frauen mit geringen Einkünften zu finanzieren.
Frau geht zu ihrer Ärztin, ihrem Arzt, holt dort ganz normal wie jeder andere auch das Rezept. Mit diesem Rezept geht es dann zur Beratungsstelle. In der Beratungsstelle wird dann gemeinsam der Antrag ausgefüllt. Die schicken den Antrag zu uns ins Amt und wir weisen die Gelder an. Das Ganze muss nicht alle 3 Monate erfolgen, sondern wenn jemand durchgängig im Leistungsbezug ist, reicht bei uns immer mal wieder regelmäßig dann den Leistungsnachweis zu erbringen. Und dann kriegen die betroffenen Personen auch das Geld überwiesen, ohne dass man dann jedes Mal wieder neu zur Beratungsstelle muss. Wir machen nur noch mal den Schwenk zur Beratungsstelle, wenn es eine Pause gab, also wenn jemand zwischendurch rausgefallen war aus dem Bezug oder lange kein Rezept mehr hatte, dann bitten wir darum, noch mal zur Beratungsstelle zu gehen.
Voraussetzungen sind also ein von einer Frauenärztin oder Frauenarzt vorgenommene Verschreibung, die Teilnahme an einem Beratungsgespräch, in dem unter anderem der Bezug von Sozialleistungen nach Sozialgesetzbuch und aus einer Liste von 14 Punkten das Vorliegen von mindestens 2 Punkten in den sozialen oder sonstigen Lebensumständen, die eine Schwangerschaft vermeiden lassen wollen oder sollen, wird von einer der 4 Beratungsstellen dies bescheinigt, bescheidet das Amt für Soziales dies und zahlt. Auch die bis zum Alter von 22 Jahren mögliche Kostenübernahme von Krankenkassenverpflichtung schließt jedoch eine Leistung aus. Bereits vor Corona ging die Zahl der anfangs mit ca. 300 kalkulierten Personen und die damit verbundene Kostenübernahme in der Anzahl ab 2019 nur noch 150, jetzt 115, 2024, wie insbesondere die Kosten stark zurück. Für die Verwaltung führte Frau Kempf dies auch auf abfallendes Wissen und mangelnde Sensibilität in Frauenärztinnenpraxen zurück. Deshalb sollen nach Beschluss im Gemeinderat am 6. Mai auch gerade MultiplikatorInnen-Sensibilisierungen stattfinden.
Es geht uns darum, genau das, was jemand anderes gefragt hat, mit den Frauenarztpraxen. Wir haben deutlich gemerkt im Arbeitskreis der Beratungsstellen, dass die Bekanntheit dessen, dass die Kosten übernommen werden können, auch bei den Frauenarztpraxen deutlich zurückgegangen ist. Und deswegen wollen wir hier wieder stärker rein.
Baden-Württemberg wird die selbstgesteckten Klimaziele erheblich reißen und müsste eigentlich deshalb ein Sofortprogramm auflegen. Doch nichts davon geschieht. Nun ist bei der Landesregierung ein öffentlicher Brief eingegangen, in dem die Fridays for Future genau das anmahnen. Doch eine wirkliche Bewegung der Landesregierung oder der Partei der Grünen ist bisher nicht auszumachen. Greta Waltenberg von Fridays for Future räumt ein, dass politische Prozesse etwas Zeit brauchen, denkt dann aber auch an mehr öffentlichen Druck.
Ihr habt in einem offenen Brief darauf hingewiesen, dass die Landesregierung die selbst gesteckten Klimaziele wohl reißen wird. Kannst du das ein bisschen erläutern?
Ja, genau, dass die Landesregierung die Klimaziele nicht erreichen wird, haben nicht wir festgestellt. Wir haben eigentlich nur noch mal daran erinnert. Festgestellt hat das der Projektionsbericht, der vom Land regelmäßig im Auftrag gegeben wird, schon letztes Jahr im Juni. Und zwar hat das Land sich zum Ziel gesteckt, bis 2030 65% weniger CO2 auszustoßen als 1990. Und projiziert wird jetzt aber, dass wir 53% weniger nur ausstoßen. Das heißt, das sind in der Differenz 12%, die dieses Ziel verfehlt wird. Und das ist natürlich eine erhebliche Zielverfehlung. Und was das Land eigentlich machen müsste, auch nach den eigenen Gesetzestexten, ist, dass sie sagen müssen, okay, wir haben eine Zielverfehlung festgestellt und wenn die erheblich ist und als erheblich festgestellt wird oder als erheblich anerkannt wird, dann muss die Landesregierung ein Klimasofortprogramm machen. Das ist aber bisher nicht passiert und wir haben mit diesem offenen Brief ganz klar gesagt, 12% Zielverfehlung ist eine erhebliche Zielverfehlung und das muss jetzt anerkannt werden und ein Klimasofortprogramm aufgesetzt werden entsprechend.
Gab es bereits eine Reaktion auf den öffentlichen Brief?
Keine offizielle Reaktion, nein.
Dann muss man sich vielleicht die Reaktion ausdenken. Ich weiß nicht, die Landesregierung könnte natürlich argumentieren, dass viele Parameter gar nicht in ihrer Hand sind, dass vieles Bundespolitik ist. Was sagt ihr dazu?
Das stimmt. Das steht auch in diesem Projektionsbericht ganz klar drin, dass ein paar der Maßnahmen von Bundespolitik abhängen, von anderen Umständen abhängen. Aber der Projektionsbericht zeigt auch ganz klar Wege auf und Teile auf, wo das Land selber Sachen machen kann und wo das Land auch dafür sorgen kann, dass bundesweite Sachen, die schon eingeführt wurden, besser in Baden-Württemberg ankommen. Und da gibt es auf jeden Fall noch viele klare Stellschrauben, wo das Land Baden-Württemberg mehr machen kann und sollte.
Kannst du da Beispiele nennen?
Es geht zum Beispiel um die Verkehrsinfrastruktur.
Ja.
Also da lokal mehr zu fördern, dass es mehr Ladestationen gibt für E-Autos zum Beispiel oder bei der Energiewende. Das ist was, wo wir stark hinterherhinken. Also Verkehr und Energie sind die beiden Sektoren, wo wir am meisten hinterherhinken. Bei der Energiewende dafür sorgen, dass die Industrieunternehmen zum Beispiel gute Stromanschlüsse haben, um dann überhaupt die bundesweiten Fördermittel gut abgreifen zu können, um bestimmte Prozesse zu elektrifizieren und dementsprechend klimaneutral zu machen. Das sind zwei Sachen, die in dem Bericht genannt wurden, aber da sind noch viele, auch kleinere Sachen dabei natürlich.
Wie macht ihr jetzt weiter? Habt ihr der Landesregierung sowas wie eine Frist für eine Antwort gegeben?
Wir haben der Landesregierung keine explizite Frist gegeben. Wir werden jetzt die nächsten Wochen mal auch in Hintergrundgesprächen gucken, wie die Lage ist und wie darauf reagiert wird und ob was passiert, weil wir wissen natürlich auch, dass so politische Prozesse und interne Abstimmungen einfach eine Zeit lang dauern. Deswegen waren wir auch sehr froh, dass der offene Brief innerhalb von 1,5 bis 2 Wochen über 30 Unterzeichnungen bekommen hat. Das war schon, also die Abstimmungsfristen bei den Organisationen, die unterzeichnet haben, dauern ja auch eine Weile. Und da ging das sehr schnell, aber das ist bei der Landesregierung natürlich nicht auch unbedingt so. Und jetzt ist gerade Osterpause und so. Und wenn dann weiterhin nichts kommt, werden wir natürlich nachfassen und nochmal gucken, wie wir nochmal mit weiterer Unterstützung, weil viele jetzt den offenen Brief zum Beispiel auch noch nicht unterzeichnen konnten und mit Gesprächen und dann potenziell auch mit Aktionen sagen können, okay, das ist jetzt wirklich Zeit und das ist natürlich auch im Interesse der Parteien, nächstes Jahr sind Landtagswahlen, dass die da nicht rausgehen mit einer starken Zielverfehlung und ohne Plan, wie die aufgeholt werden kann, sondern mit einem klaren Plan, okay, so können wir sozial gerechten und planbaren und wirtschaftlichen Klimaschutz in Baden-Württemberg machen. Und wenn die Parteien damit in den Landtagswahlkampf gehen können, ist das natürlich auch ein starkes Zeichen für sie selber.
Nun stellen ja die Grünen in Baden-Württemberg bekanntlich den Ministerpräsidenten. Und gut, wenn die Landesregierung noch nicht direkt geantwortet hat, gibt es denn Reaktionen von der Partei, die ja eigentlich für den Klimaschutz als erstes steht?
Es gab keine offizielle Reaktion, auch nicht von der Partei als Ganze. Wir haben natürlich Hintergrundgespräche geführt im Vorhinein und jetzt auch hinterher, aber nichts Offizielles, sondern nur mit Einzelpersonen auch aus verschiedenen Parteien, einfach um da einen Überblick zu führen. Und ja, offiziell kam aber noch nichts.
Ja, gibt es dem noch was hinzuzufügen?
Ich glaube nicht. An alle, die sich auch mehr Klimaschutz in Baden-Württemberg wünschen, natürlich, dass sie das gerne weiterverfolgen können und mitbekommen können, wenn wir dann nochmal mehr machen und das unterstützen, weil ich glaube, das ist was, wo eine breite Unterstützung wie immer sehr, sehr hilfreich ist.
Thank you.
keine Auslieferung von Gino nach Ungarn, ein wegweisendes Urteil im Budapest-Komplex. Ein Kommentar. Der Pariser Berufungsgerichtshof beschloss am 9. April das Auslieferungsersuchen Ungarns im Fall des Antifaschisten Gino Abazay abzulehnen. Es ist der zweite Abschiebestopp im Kontext der europaweiten Verfolgung von AntifaschistInnen, die 2023 gegen das Nazi-Event Tag der Ehre protestierten. Die Ablehnung eines EU-Haftbefehls ist im sogenannten Raum der Freiheit und des Rechts eine Seltenheit. Im Fall Ungarn muss sie zur Regel werden. Seit dem Ratsbeschluss von 2002 verpflichten sich die Staaten der EU zur weitreichenden Zusammenarbeit in Sachen Auslieferung. Nach dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung erfolgt in Fällen schwerer Straftaten jährlich tausendfach vereinfachte Abschiebungen auf der Grundlage des europäischen Haftbefehls. Doch die weitgehend automatische Kooperation bedarf strenger Rahmenbedingungen, die Budapest nicht erfüllt. In Ginos Fall folgte die Pariser Justiz dem Gerichtshof von Mailand, der vor einem Jahr die Auslieferung des Antifaschisten Gabriele nach Budapest abgelehnt hatte. Die RichterInnen stellten damit erneut fest, dass Ungarn gegen zentrale Werte der Europäischen Menschenrechtskonvention verstößt. Die Geschworenen bezweifeln ernsthafte Bemühungen zur Verhinderung von Folter und die Erfüllung des Anspruchs auf ein faires Verfahren. Untragbare Haft- und Prozessbedingungen im Budapest-Komplex wurden zuvor durch Berichte inhaftierter Antifas und ihrer UnterstützerInnen belegt. Bilder der Gefangenen mit Fußfesseln und Hundeleinen vor Gericht schockierten die Öffentlichkeit. Die öffentliche Diffamierung von Andersdenkenden und die Normalisierung neofaschistischer Agitation ist substanzieller Bestandteil des Diskurses der in Ungarn herrschenden Fidesz-Partei. Jene, die in Budapest jährlich dem Nationalsozialismus huldigen, werden als unbescholtene Bürger abgetan, Antifas zu Kriminellen hochstilisiert. Hier trifft eine gänzliche Verharmlosung des NS auf das willkommene Streckensgespenst des Antifaschismus, welcher zum Zweck der internationalen Verfolgung sogar mit Terrorismus gleichgesetzt wird. Eine Vorverurteilung findet statt, während der europäische Haftbefehl missbraucht wird. Und auch jenseits des Budapest-Komplexes ist der Staat Ungarn um eine Aberkennung des Subsidiaritätsprinzips in der EU bemüht. Das Verbot eines Christopher Street Day oder die Absage an die Einhaltung der Statuten des Internationalen Strafgerichtshofs sind nur die jüngsten Beispiele dafür. Orbán macht Ungarns Justiz zum politischen Instrument seiner Wahlautokratie. Es gibt mittlerweile genügend Argumente, Auslieferungen nach Ungarn nicht zuzustimmen. Doch auch eine Aneignung dieser Verfahren durch europäische Gerichte ist mehr als fraglich, denn politische Motive sind Ausgangslage der Ermittlungen. In den Prozeduren werden europäische Rechtsnormen verkannt. Wenn Ungarn aus den Auseinandersetzungen am Rand des Tag der Ehre versuchten Mord durch eine kriminelle Vereinigung konstruiert, erscheint das als ähnlich unseriös, wie wenn die Justiz im Fall Ginos noch vor Eröffnung des Verfahrens schreibt, Herr Abazay wird seine Haft im Budapester Zentralgefängnis verbüßen. Mit überschaubarem Erfolg fahnden deutsche Behörden in diesem Zusammenhang seit Jahren für Orbáns Justiz, um weitere EU-Haftbefehle zu vollstrecken. 7 AntifaschistInnen stellten sich im Januar dieses Jahres, um der Verfolgung durch Ungarn zu entgehen. Aktuell müssen sie wegen derselben Auseinandersetzungen eine Abschiebung nach Ungarn befürchten. Doch der Rückbau rechtsstaatlicher Standards und die ohrenbetäubende Hetze der Orbán-Administration gegen soziale Bewegungen sollten auch deutsche Behörden wachrütteln. Die wiederholt belegten systemischen Mängel in der ungarischen Justiz müssen bei künftigen Beschlüssen berücksichtigt werden und lassen nur einen Schluss zu: Freiheit für alle AntifaschistInnen. Das meint Kommentator Luke Sky. In Berlin wurden Plakate plakatiert, die dazu aufrufen, den Taz-Journalisten Nicolas Potter zu, Zitat, eliminieren. Nicolas Potter hatte sich unter anderem kritisch mit Antisemitismus auseinandergesetzt, insbesondere auch mit linkem Antisemitismus. Ein spontaner Kommentar.
In Berlin sind am Dienstag, dem 14. April, Plakate und Morddrohungen gegen den Taz-Journalisten Nicolas Potter aufgetaucht. Auf den Plakaten ist er abgebildet und steht da auch der Spruch vom From the River to the Sea. Weiter ist da zu lesen: Lasst uns denjenigen, die den Völkermord in Palästina ideologisch ermöglichen, keine Sekunde der Sicherheit gönnen. Sie kommen in unsere Stadt und glauben, keiner würde sie zur Rechenschaft ziehen. Sie sind normale Menschen, die bluten wie jeder andere auch, und sie können erniedrigt und eliminiert werden. Soweit der Text auf den Plakaten im Stil rechter Fememorde. Das ist Morddrohung gegen einen Kollegen und ein Versuch, freie Medienarbeit einzuschüchtern. Nicht alle, die eine Sicht vertreten, die sie als pro-palästinensisch bezeichnen, sind für solche Aufrufe irgendwie verantwortlich zu machen. Aber es ist an ihnen, sich dazu zu äußern. Die Meinungen über den Gaza- bzw. Palästina-Konflikt sind sehr gespalten, wobei jede Seite von sich meint, moralisch alleine im Recht zu sein. Die einen sehen nur den Massenmord an jüdischen Menschen am 7. Oktober 2023, verübt von der Hamas, die Geiselnahmen und das Selbstverteidigungsrecht Israels. Die anderen, die Berge von Toten und das Leid, das den Palästinenserinnen zugefügt wurde und was sich mit der reinen Selbstverteidigung Israels eigentlich nicht mehr begründen lässt. Außerdem sollten auch Millionen Palästinenserinnen Rechte haben, trotz aller Fehler ihrer durch Wahlen seit langem nicht mehr legitimierten politischen Führer. Man kann nicht alles als ein Sicherheitsproblem Israels abtun. Darüber sollte man auch reden. Doch Antisemitismus und Mordaufrufe gegen einen Journalisten, darüber kann man nicht reden. Das kann und sollte man verurteilen. Die pro-palästinensisch orientierten Gruppen sind dazu herzlich eingeladen. Macht es einfach. Der Kommentar ist die persönliche Meinung des Redakteurs Jan.
Ein Kommentar des Kollegen Jan. Letzte Woche Donnerstag schoss ein Mann in Ilmenau mit Gummigeschossen auf mehrere überwiegend internationale Studierende. Die Tat ereignete sich in direkter Nähe zum Campus der TU Ilmenau. Durch die Umstände wird ein rassistischer Hintergrund vermutet. Laut Medienberichten setzte die Polizei den mutmaßlichen Täter dennoch noch am selben Abend auf freien Fuß. Die Staatsanwaltschaft soll außerdem bei der Tatwaffe von einem waffenähnlichen Kinderspielzeug gesprochen haben. Tatsächlich soll es sich bei der Waffe jedoch um ein Gasdruckgewehr handeln. RDL sprach mit Emmy Kraft, dem Vorstand des Freien Zusammenschluss der Studierendenschaften, um den genaueren Tathergang zu verstehen.
Letzte Woche Donnerstag schoss ein Mann mit Gummigeschossen in Ilmenau, offenbar rassistisch motiviert, auf mehrere überwiegend internationale Studierende. Die Tat ereignete sich in direkter Nähe zum Campus der TU Ilmenau. Durch die Umstände wird ein rassistischer Hintergrund vermutet. RDL sprach mit Emmy Kraft von der FZS. Emmy Kraft konnte uns den Tathergang schildern.
Genau, also am Donnerstagabend letzte Woche, also jetzt heute vor einer Woche, war in der Nähe vom Campus der TU Ilmenau, waren eben Studierende unterwegs und die wurden dann wohl aus einem Auto heraus mit so Gummigeschossen beschossen.
Die Polizei sagte, sie prüfe einen rassistisch motivierten Hintergrund. Die Umstände lassen es auf jeden Fall vermuten. Nicht nur, weil ein Großteil der betroffenen Personen internationale Studierende waren.
Es gibt auch Berichte von diesen Betroffenen, dass auf dem Nummernschild von dem Auto wohl auch so rechte Codes zu lesen waren. Genau, und diese Betroffenen, von denen waren ein großer Teil eben einfach internationale Studierende. Und daraus lässt sich schließen, dass zumindest ein rassistisches Motiv in Betracht gezogen werden muss. Und auch an der TU Ilmenau generell sind einfach sehr viele internationale Studierende. Fast die Hälfte der Studierenden da sind Internationals. Und das ist eben auch einfach ein höherer Anteil als anderswo, was mich auf jeden Fall zu diesem Schluss verleitet, dass es sich da um ein rassistisches Motiv handeln könnte.
Laut übereinstimmenden Medienberichten setzte die Polizei den mutmaßlichen Täter dennoch am selben Abend auf freien Fuß. Ein politisches Motiv werde geprüft. Ebenso wird der Polizei vorgeworfen, dass sie nicht rechtzeitig eingegriffen hätte. Die Attacken sollen sich auf mehreren Stunden hingestreckt haben. Die Staatsanwaltschaft soll außerdem bei der Tatwaffe von einem waffenähnlichen Kinderspielzeug gesprochen haben. Der Bundesverband Ausländischer Studierender, kurz BAS, verurteilt diese Formulierung. Bei der beschlagnahmten Tatwaffe soll es sich um ein Gasdruckgewehr handeln, welches durchaus gefährlich sein könne. Dass die rechte Szene sich in der Nähe des Campus in Ilmenau rumtreibt, soll auch nichts Neues sein.
Mir wurde auf jeden Fall auch von KommilitonInnen aus Ilmenau zugetragen, dass es da vermehrt rechte Umtriebe gibt und die Studierenden da schon in Sorge sind.
Die Universität hat angekündigt, den Sicherheitsdienst zu verstärken und es soll Unterstützungsangebote für Betroffene geben.
Normalerweise sind öffentliche Tanzveranstaltungen an sogenannten stillen Feiertagen verboten. In Konstanz veranstaltet die Regionalgruppe der Giordano-Bruno-Stiftung am Karfreitag dennoch eine Party in der Kantine. Unter dem Namen Forbidden Moves, Tanzen statt Tanzverbot, wurde die Veranstaltung auch von der Stadtverwaltung erlaubt. Möglich ist das aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts, welches Ausnahmen für Feste und Feiern erlaubt, wenn sie Ausdruck einer weltanschaulichen Abgrenzung gegenüber dem christlichen Glauben sind. Die Stiftung und auch die Stadt wurden für die Veranstaltung bzw. die Zulassung von kirchlicher Seite immer wieder kritisiert. Dabei wird der Stiftung und der Stadt unter anderem ein Untergraben stiller Tage für die Gesellschaft von evangelischer Seite vorgeworfen. Warum die Ortsgruppe sich für eine Abschaffung von Ruhetagen aus weltanschaulichen Gründen einsetzt und wem der Protest überhaupt gilt, erklärte uns der erste Vorsitzende der Giordano-Bruno-Stiftung Bodensee, Alexander Wolber.
Mein Name ist Alexander Wolber. Ich bin der erste Vorsitzende der GBS Bodensee. Das ist eine Regionalgruppe der Giordano-Bruno-Stiftung, die ist deutschlandweit verteilt und wir setzen uns hauptsächlich für Themen wie Aufklärung und Humanismus ein und haben einen größeren religionskritischen Schwerpunkt.
Danke schon mal. Ich habe dich jetzt heute im Interview, weil ihr was veranstaltet, was eigentlich verboten ist, nämlich eine Party am Karfreitag. Mhm. Warum ist es denn verboten in Baden-Württemberg?
Also das ist tatsächlich in relativ vielen Bundesländern verboten, weil der Karfreitag, der gilt als ein sogenannter stiller Tag. Das ist quasi ein Trauertag. Und an solchen Tagen quasi soll laut Gesetzgebung nichts stattfinden, was mit Feiern zu tun hat, was mit verschiedenen Filmvorführungen zu tun hat, quasi letzten Endes aus Respekt vor religiösen Gefühlen.
Warum macht ihr denn dann trotzdem eine Party in Konstanz?
Der Grund, warum wir das machen, ist, weil wir hier eine gewisse Problematik sehen, weil es hier, ich habe ja gerade gesagt, um religiöse Gefühle zu schützen, es geht letzten Endes aber eigentlich nur um die christlichen Gefühle. Und was dadurch insinuiert wird, ist, dass die Glaubensüberzeugung von anderen Religionsgemeinschaften beispielsweise oder auch Menschen, die keinen Glauben haben, dann quasi aufgrund dieser Überzeugung quasi in ihren eigenen Lebensführung eingeschränkt werden. Und das betrifft quasi ganz unterschiedliche Aspekte, zum Beispiel Artikel 4 des Grundgesetzes zur Weltanschauungsfreiheit. Das heißt also, in dem Moment können andere Glaubensrichtungen ihre eigenen Überzeugungen dann nicht entsprechend ausleben. Das betrifft auch zum Beispiel Artikel 8 der Versammlungsfreiheit des Grundgesetzes, die dadurch quasi genauso eingeschränkt ist.
Wenn es jetzt verboten ist, warum dürft ihr das dann trotzdem? Also warum wird diese Veranstaltung geduldet?
Ja, also es ist tatsächlich so, weil die Stadt Konstanz eigentlich gar keine andere Wahl hat. Es gab nämlich im Jahr 2016 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das war nach einer Klage von dem Bund für Geistesfreiheit. Die haben nämlich geklagt, dass genau auf Basis dieser beiden Artikel des Grundgesetzes, dass es ja nicht sein kann, dass quasi alle anderen Leute mit dieses christlich-religiöse Fest quasi begehen müssen, in dem Fall diesen Trauertag. Und das Bundesverfassungsgericht ist quasi auch genau dieser Argumentation letzten Endes gefolgt und hat gesagt, naja, das ist verfassungswidrig, wenn an einem Karfreitag alle Personen quasi sich dieser Regelung unterwerfen müssen, sondern es darf quasi nicht zu einer kompromisslosen Schutzbedürftigkeit des Karfreitags kommen, sondern es muss Räume geben, die aufgemacht werden, dass aufgrund von der Äußerung von anderen weltanschaulichen Haltungen, dass diese unter genau der Voraussetzung, dass es einen weltanschaulichen Grund hat, ihre Veranstaltungen durchziehen können. Und genau darauf berufen wir uns bei unserer Forbidden Moves Party, unserer Heidenspaß Party, die wir hier in Konstanz veranstalten.
Wäre es denn eine Lösung, einfach diesen ruhigen Feiertag abzuschaffen? Oder was wäre denn eurer Meinung nach der richtige Weg, den man als Gesetzgeber gehen sollte?
Ja, also wir sehen den Gesetzgeber als eine neutrale Instanz, also ein sogenannter neutraler Schiedsrichter im Spiel der Weltreligion oder auch der Weltanschauungsgemeinschaften. Das heißt also, der Staat ist quasi von seiner Verfassung her eigentlich zur weltanschaulichen Neutralität verpflichtet. Das macht er hier, also dieser Verpflichtung kommt er in diesem Kontext nicht nach. Und wir argumentieren stark dafür, dass es gar nicht unbedingt jetzt zu einer Abschaffung des Karfreitags kommen muss, aber es ist viel wichtiger, dass wir vielleicht zu einer Individualisierung gewisser Feiertage kommen. Ne? Also das heißt, eine Alternative, es gibt im Prinzip eigentlich genau zwei, wie man da zu einer Fairness kommen kann. Das eine wäre, dass wir quasi für jede Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaft, die wir hier in Deutschland haben, dass wir schauen, was die eben für Feiertage haben und für Überzeugungen haben und daraus eben einen eigenen Feiertag machen. Das liegt natürlich auf der Hand, dass das wahrscheinlich sehr schnell auch den Gesetzgeber und letzten Endes auch das öffentliche Geschehen wahrscheinlich stark behindern würde. Deswegen setzen wir uns eher für den umgekehrten Weg ein, dass wir sagen, okay, es sollte keine gesetzlich vorgeschriebenen religiös oder weltanschaulich bedingten Feiertage geben, sondern es quasi muss zu einer größeren Individualisierung kommen. Entweder man versucht, diese Tage zu neutralisieren dahingehend, dass wir uns vielleicht auf andere Tage berufen und sagen, okay, das nutzen wir jetzt eben als einen Feiertag. Da können sehr viele unterschiedliche Tage zum Beispiel relevant sein, sei es irgendwie Tag der Menschenrechte, Tag der offenen Gesellschaft, die wir hier in Deutschland haben. Also Tage, die wir für uns alle na, letzten Endes beanspruchen können. Und dass eben diese individuellen, religiösen oder glaubensbezogenen Feiertage quasi lediglich vielleicht für diese Personengruppe gelten sollten, die auch tatsächlich daran glauben. Und das ist in Deutschland mittlerweile ja auch eine christliche Minderheit. Es gibt ja jetzt aktuelle Zahlen, die sehr gut belegen, dass Mitglieder der beiden christlichen Großkirchen deutlich unter 50% in Deutschland vertreten ist. Und es sind nur die nominellen Mitglieder. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, wer praktiziert tatsächlich auch seinen Glauben, gerade was im Kontext der beiden christlichen Großkirchen, dann sind sie hier tatsächlich im einstelligen Prozentebereich. Und das ist deswegen auch aus unserer Sicht eine sehr gute Rechtfertigung, warum warum sich die Gesetzgebung in diese Richtung ändern sollte.
Glaubt ihr nicht, dass es mit einem großen politischen Aufwand einhergeht, wenn wir, ich meine, die meisten Feiertage, die wir in Deutschland haben, haben ja schon auch einen christlichen Hintergrund, also oder auch Schulferien, Pfingstferien, Osterferien. Geht es dann nicht mit einem immensen politischen Aufwand einher, das komplett umzukrempeln?
Na gut, klar, das muss natürlich immer ausdiskutiert werden, das ist gar keine Frage. Und sicherlich ist es dahingehend auch einen größeren Aufwand. Wir haben jetzt schon bald eine unionsgeführte politische Führung, die würden natürlich bei solchen Vorhaben ein wenig streiken. Allerdings ist es klar, natürlich eine Diskussion, die wir letzten Endes führen müssen, weil es eben hier um grundsätzliche Gleichberechtigungsfragen einfach geht. Bezüglich dieser Feiertage, wenn ich da noch einmal kurz einen kleinen Exkurs machen darf. Also ja, es ist in der Tat so, dass wenn wir jetzt auf Weihnachten schauen oder auf Ostern schauen, die häufig öffentlich natürlich als ein christliches Label bekommen. Allerdings war das halt nicht immer so. Also die Feiertage wie Ostern zum Beispiel, das war ganz früher eigentlich sogar mal ein heidnisches Frühlingsfest gewesen. Das ist erst beim Aufkommen des Christentums quasi, als die mit der Geburt Jesu in Verbindung gebracht wurden. Ähnlich sieht es zum Beispiel auch mit Weihnachten aus. Ne? Weihnachten fällt um die Zeit der sogenannten Wintersonnenwende. Das war auch ein ganz frühes heidnisches Fest, wo wir feststellen konnten, und das ist ja auch heute noch so um den Dreh, dass da die Tage zum Beispiel wieder länger werden. Und das war ja auch natürlich eine schöne, für die christliche Symbolik natürlich eine schöne Idee, dass natürlich hier mit der Geburt von Jesus natürlich die Tage wieder länger werden sollten. Deswegen hatte man sich auch hier die Wintersonnenwende als Zeitpunkt ausgemalt. Also sind tatsächlich nicht ordinär religiös, sondern eher später religiös verschachtelt worden. Also ja, das ist der Punkt, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Also wir bekommen das natürlich medial auch mit, weil momentan auch hier in unserer Region sehr viel berichtet wird. Es gibt sehr viele Christen, die sich gegenwärtig auch darüber aufregen. Es gibt aber auch einige, die das ganz gut finden, die eben genau auch so eine Trennung von Kirche und Staat befürworten. Also das ist ja auch hier keine Einbahnstraße. Da gibt es auch ein sehr großes Spektrum. Und uns geht es eigentlich gar nicht darum, dass wir damit Kirchen kritisieren wollen oder Religionskritik betreiben wollen, sondern mit unserer Karfreitagsparty richtet sich die Kritik letzten Endes eigentlich gegen den Staat und gegen die Gesetzgebung.
Ja, also kriegt ihr dann wirklich auch, von wem erfahrt ihr dann Unterstützung? Erfahrt ihr dann Unterstützung wirklich von irgendwie Gemeindeteams oder von Einzelpersonen?
Also von kirchlicher Seite haben wir zumindest von offiziellen Stellen keinen Zuspruch bekommen. Das ist mir nicht bekannt. Es gab hier in der Lokalzeitung mal einen Artikel, wo zwei Dekane, ein protestantischer, ein katholischer Dekan hier in Konstanz, sich dazu geäußert haben. Der protestantische, der hat das interessanterweise sehr verurteilt, währenddessen der katholische Dekan tatsächlich uns eigentlich grundsätzlich Recht gegeben hat, dass er auch fand, dass die Feiertage von einer Religionsgemeinschaft nicht unbedingt auf alle anderen aufgelegt werden müssen. Genauso wie auch auf Social Media, über Instagram zum Beispiel, haben sich auch sehr viele Menschen zu Wort gemeldet, die unser Vorhaben sehr unterstützt haben. Und da waren eben auch sehr viele dabei, die sich dann selbst als Christen, man kann schon fast sagen, geoutet haben, weil die Sätze häufig losging, ich bin Christ und ich finde. Und da gab es natürlich auch ein bisschen Gegenlauf. Aber das ist soweit alles im Rahmen geblieben. Und im Großen und Ganzen haben uns auch andere Konstanzer Organisationen und Verbände hier quasi auch schon Rückendeckung gegeben.
Vielen Dank.
Okay.
Das war Alexander Woll beim Interview. Er ist von der GBS Bodensee, die eine Party am Karfreitag veranstaltet, im Protest gegen den gesetzlich bestimmten ruhigen Feiertag am Karfreitag.
Die Mobilitätszentrale der Deutschen Bahn soll eingeschränkten Menschen das Reisen erleichtern, doch es gibt oft Probleme. Welche? Das erfahrt ihr im folgenden Beitrag des Barrierefreifunk.
Barrierefrei? Hier gibt's noch was zu tun.
Barrierefrei schlecht, Mobilitätsservicezentrale der Deutschen Bahn. Es fängt schon damit an, dass man die Reise ein paar Tage vorher buchen muss. Besser ist natürlich eine Woche vorher, damit man auch sicher gehen kann, dass alles angemeldet ist. Aber es kann trotzdem vorkommen, dass einem auf der Reise gesagt wird, man ist nicht angemeldet, obwohl man sich so viel Mühe gegeben hat.
Wir vom Barrierefreifunk möchten, dass das verbessert wird und dass solche Fälle immer vorkommen.
Genau.
Dass die sich untereinander verständigen müssen, dass jeder Bescheid weiß, dass Rollstuhlfahrer dabei sind.
Man hat so das Gefühl, wenn man sich selber treu bleibt, dann ist man vom Aussterben bedroht, sagt Tina vom Buchladen Jos Fritz, um gleich das Gegenbeispiel zu erwähnen, den Freiburger Buchladen Jos Fritz. Wie es dem kollektiven Team gelungen ist, 50 Jahre lang ohne Zugeständnisse als P Platte, über Wasser zu bleiben und überhaupt, wie alles anfing, erzählen im Gespräch mit Radio Dreieckland Tina und ihre Kollegin Heidi.
Im Studio sind Tina und Heidi vom Buchladen Jos Fritz. Wie seid ihr denn eigentlich an diesen Job gekommen? Ihr macht das ja auch beide schon länger und ich glaube ein bisschen mit Leidenschaft.
Mit sehr großer Leidenschaft. Ich habe damals eine Ausbildung nach der Schule bei der Buchhandlung Osiander in Tübingen gemacht. Es war eine sehr bürgerliche Buchhandlung und danach war dann, nach der Ausbildung war dann auch Schluss und ich habe dann in eher alternativen Buchläden gearbeitet, bei der Gruppe in Tübingen, dann in Frankfurt auch in einem alternativen Kinderbuchladen. Und 90 bin ich dann nach Freiburg gezogen und da war natürlich die erste Anlaufstelle Jos Fritz. Da habe ich gefragt und bin genommen worden.
Ich kannte den Buchladen auch schon vor meiner Ausbildung. Also ich habe dort eine Ausbildung gemacht. Ich glaube, das war 1991. Und verrückterweise war bei mir der Zugang so, dass ich eine Zeit lang bei der Taxigemeinschaft gearbeitet habe. Und die hatten hinten in den Büros, also die jetzt heute, die Räume, die heute unsere Büros sind, ihre Zentrale. Und ich bin dann eben immer nach Feierabend durch den Buchladen gelaufen, habe auch oft dort Bücher gekauft. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, ich kann jetzt nicht mein ganzes Leben lang Taxi fahren und habe dann dort einfach gefragt, ob ich vielleicht eine Ausbildung machen kann. Und das hat geklappt.
Gut, und bist glücklich und dabei.
Immer noch, ja.
Ihr wart also nicht genau zu dem Zeitpunkt der Gründung dabei, aber sicher könnt ihr ein bisschen erzählen, wie es zu dieser Gründung vom Buchladen Jos Fritz kam und was den unterscheiden sollte von anderen Buchläden.
Also wir haben natürlich mit den Gründerinnen auch nochmal gesprochen im Rahmen von unserem Jubiläum und die Geschichte war die, dass es in Freiburg den Libro Libre gab. Das war ein Buchladen vom KBW und das Zentralkomitee des KBW hat dann beschlossen, alle Buchläden zuzumachen und Bücher nur noch an Büchertischen an der Mensa zu verkaufen. So entstand eine Leerstelle und es gab aus der Sponti-Szene, aus der linken undogmatischen Szene eine Gruppe, die einen neuen Buchladen gründen wollte. Und der sollte eben undogmatisch sein und nicht so eine Einheitslinie wie der KBW vertreten.
Also Kommunistischer Bund Westdeutschland.
Genau. Und dann haben sie 42 Gesellschafterinnen gefunden, die eine kleine Einlage gemacht haben für die GmbH. Am Anfang war das Eigentum und die Arbeit getrennt und eine Gruppe von Buchhändlerinnen hat dann angefangen, den Laden zu betreiben.
Vielleicht könnte man gerade noch die kleinen Anekdoten zur Namensfindung erzählen.
Gerne.
Er sollte eigentlich nach einem bereits existierenden Kino Aspirin heißen und das wurde dann aber vom Bayer-Konzern verboten. Wir haben immer noch die Dokumente, also den Brief, mit dem sie sich dagegen verwahrt haben, diesen Namen für eine linke Buchhandlung zu benutzen. Und dann kam eben ein damaliger Kollege, der Edwin Gantert, auf die Idee, weil er damals zu der zum Bauernkrieg und zu der Person Jos Fritz gearbeitet hat, diesen Namen zu benutzen, der auch perfekt gepasst hat im Hinblick auf die damalige Widerstandsbewegung gegen das Atomkraftwerk Wiel, die ja auch aus Bäuerinnen, unter anderem aus Bäuerinnen und Bauern bestand.
Was unterscheidet eigentlich den Jos Fritz von irgendeinem Buchladen? Also man kann ja auch reingehen, ich kann auch ein linkes Buch irgendwo bei Valtari vielleicht nachfragen, ob sie es haben oder mir bestellen können. Wo seht ihr den Unterschied?
Es gibt einen großen Unterschied, finde ich. Das eine ist eben unser Angebot, das Sortiment. Und das andere ist auch unsere Arbeitsweise. Ne? Wir sind eine große Gruppe von Leuten, die gleichberechtigt zusammenarbeiten. Und wir können uns alle einbringen. Wir können auch Vorschläge für Sortiment machen und so weiter. Also es ist ein Zusammenspiel von uns allen.
Ja, so würde ich es auch sehen. Und wie du jetzt eben sagtest, bei Rombach kann man vielleicht Bücher von Edition Nautilus bestellen. Bei uns sind sie vorrätig, da kann man sie angucken. Also wir versuchen auch wirklich kleine, unabhängige Verlage zu pflegen und die Sachen da zu haben. Wir wählen sorgfältig aus.
Wir wählen aus, auch ältere Titel, die uns wichtig sind, haben wir da. Mhm. Also wir versuchen wirklich für uns wichtige und gute Bücher da zu haben. Was vielleicht noch dazu kommt, zum Anfang kann man sagen, am Anfang war das ganz getrennt, der linke Buchhandel und der bürgerliche Buchhandel. Es gab damals neue linke Verlage und nur diese Bücher sind auch in den linken Buchläden verkauft worden. Es gab die Gegenbuchmesse, also gegen die Frankfurter Buchmesse. Mhm. Und erst so nach und nach haben sich diese Grenzen aufgeweicht und der bürgerliche Buchhandel hat dann auch diese Verlage teilweise aufgenommen und so. Aber Jos Fritz, ganz am Anfang war das auch so, ne? Wir hatten hauptsächlich linke Verlage. Mit der Zeit ist dann die Belletristik auch größer geworden, also das sind Romane. Und am Anfang war das Sachbuch sehr stark, das politische Sachbuch vor allem.
Ist man da als Buchhändlerin in einem linken Buchladen auch so ein bisschen am Puls der Zeit oder wie entwickelt sich das? Tun die Linken, ob es nun regnet oder schneit, immer Marx und Engels lesen oder gibt es da eine Entwicklung?
Wir sind auf alle Fälle am Puls der Zeit. Also die Verlage schauen natürlich, dass sie aktuelle gesellschaftliche Themen aufgreifen und die dann auch bearbeiten. Also es ist absolut aktuell, finde ich.
Und ich finde, es ist ja auch immer so eine Rückmeldung von Kundinnen und Kunden, mit was die sich beschäftigen. Es kommen wirklich sehr viele junge Leute zu uns und die fragen nach bestimmten Büchern nach. Teilweise kann es schon auch mal sein, dass wir die nicht kennen, aber so finde ich das auch, ist es auch immer so ein bisschen so ein gegenseitiges sich informieren. Und natürlich spielen die neuen Medien eine große Rolle, wo man eben auch also einfach auch viel erfährt, was gerade für Debatten stattfinden.
Und habt ihr jetzt irgendeine Tendenz, wo es gerade hingeht?
Also sehr stark ist im Moment das Thema Feminismus und queere Literatur. Politik natürlich, dann Ökologie und Klimakrise erscheinen auch sehr viele Bücher. Dann so Rechtsextremismus, Antisemitismus erscheint viel. Zu Rassismus auch. Also das sind auch sehr starke Gebiete bei uns.
Und die werden auch nachgefragt?
Ja, auf alle Fälle, ja.
Und auch eben in der queeren Literatur gibt es unheimlich viele Unterabteilungen mittlerweile, die bei jüngeren Kundinnen und Kunden stark nachgefragt werden.
Da ist so eine Spezialbuchhandlung dann genau richtig.
Auf alle Fälle, ja. Also deswegen kommen auch Kundinnen zu uns, ne, weil sie das gezielt suchen.
Jetzt etwas, was ihr zum Abschluss noch sagen wollt?
Dass wir uns riesig freuen, dass wir die 50 Jahre geschafft haben. Also jetzt im Rückblick ist es wirklich unglaublich, dass wir auch verschiedene Krisen überstanden haben, dass wir zusammengehalten haben, dass wir das Ökonomische in den Griff gekriegt haben, ohne dass wir Anspruch und Haltung aufgegeben haben. Also das war uns ganz arg wichtig, ja, dass wir das Sortiment, das wir für richtig halten, behalten können, ja, und weiter verkaufen können. Aber dass wir eben nicht, also dass wir den Einkauf auch so gestalten, dass es ökonomisch sinnvoll ist. Und das ist dieser Ausgleich, der war nicht immer einfach, aber wir haben den sehr gut hinbekommen, finde ich. Und darüber freue ich mich sehr.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich finde auch, wenn man hat manchmal so das Gefühl, wenn man sich selber treu bleibt, ist man so ein bisschen vom Aussterben bedroht. Aber wir haben es irgendwie hingekriegt, auch ökonomisch und finanziell stabil zu bleiben, ohne dass wir jetzt angefangen haben, Bestseller und Stapeltitel zu verkaufen. Das finde ich auch ganz toll.
Aber man muss sagen, das ist natürlich auch Freiburg, ne? Weil es in Freiburg einfach viele Leute gibt, die sich für Bücher interessieren, die wir haben.
Aber weil es so eine gewisse linke Milieu gibt in Freiburg, ziehen die auch die Leute auch hier. Das sind ja großen Teil, denke ich, kommen über die Uni her, die dann irgendwann mal als Jos-Fritz-Kundinnen landen. Und da hat natürlich Freiburg ihren Ruf und da helfen vielleicht auch so die Institutionen wie der Jos-Fritz.
Hoffentlich.
50 Jahre Jos Fritz und aus diesem Anlass gibt es am 3. Mai auch ein Fest im E-Werk. Das war der letzte Beitrag des Infomagazins bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom 18. April 2025 und am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.